Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen zum Klartext, dem Aschu-Talk auf Radio Kanal 3, aschu.ch und als Podcast dort, wo man Podcast findet. Die Woche bei mir zu Gast ein Mann, der die Woche gerade seine politischen Ambitionen, also die weiteren politischen Ambitionen angekündigt hat. Er will nämlich Stadtpräsident von Nidau werden. Willkommen im Klartext, Beat Gattaruzza.
Merci, willkommen.
Meine erste Frage ist eigentlich immer die gleiche an meine Gäste. Wo, findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Klartext müsste man reden, ganz sicher für mich, wenn es um Menschlichkeit geht, wenn es um Gerechtigkeit geht, wenn es um Entwicklung geht, dass wir eine zukunftsfähige Zukunft haben für unsere nächsten Generationen.
Gut, über das werden wir sicher reden. Ich werde mich zuerst kurz vorstellen. Ihr seid 1966 geboren, in Lies aufgewachsen. Bald einmal Einstieg ins Eishockey, übrigens so wie euer älterer Bruder, Daniel, beim SC Lies. Nachher 1982 mit 16 zum EHC Biel, dort zuerst bei den Junioren, gleich schon der erste Einsatz in der Nazi A mit der ersten Mannschaft. Ihr seid Verteidiger gewesen, 13 Jahre lang auf höchstem Niveau Eishockey gespielt, daneben aber eben immer auch noch anders gemacht. Zuerst eine Ausbildung zum Augenoptiker, später habt ihr dort Kunstgewerbeschule besucht und eine eigene Agentur gegründet. Ihr seid in der GL Gemeinderat schon in Nidau, verantwortlich für Finanzen und ihr seid im Berner Grossrat, ihr seid Vater von zwei erwachsenen Söhnen und ihr habt das Dispo in Nidau gegründet und eröffnet und heute seid ihr, das habe ich heute festgestellt, Ehrenpräsident. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, das ist wunderbar. Nichts vergessen. Es hat natürlich relativ viele Facetten in meinem Leben, aber das ist sehr gut dargestellt.
Gut, wir werden ganz sicher auf die Facetten kommen zu reden. Vielleicht zuerst das Aktuelle, die neueste Facette. Ihr habt diese Woche bekannt gegeben, dass der Nidauer Stadtpräsident werden wollt. Warum?
Ja, ich denke, jetzt nach 4 Jahren Gemeinderat fühle ich mich berufen und auch bereit, ein Präsidium in Erwägung zu ziehen oder auch für das zu kämpfen. Ich denke, das ist eine sehr spannende Arbeit, die politische Arbeit, die ich jetzt seit 4 Jahren wieder mache. Ich bin auch vor rund 30 Jahren bin ich auch Stadtrat in Biel. Ich habe dort eigentlich mal einmal gesagt, nie mehr Politik, aber es hat mich dann schon noch ein bisschen gefuchst, die letzten Jahre, und so will ich kandidieren.
Ja, welche Chancen tut ihr noch ausrechnen?
Ich glaube, ich habe Chancen, ich bin ein Kämpfer. Ich glaube, es wird nicht einfach sein. Ich glaube, der Tobias Egger wird sicher in einer Pole-Position sein. Für uns ist es auch sehr wichtig, dass wir vielleicht einen zweiten Gemeinderatssitz könnten anstreben. Ich glaube, das ist unsere Zielsetzung, meine Stadtratspartner, Partnerinnen haben sehr gute Arbeit geleistet die letzten 4 Jahre. Ich glaube, wir sind in Nidau angekommen, wir sind präsent angekommen, wir haben gute Leute und wir haben durchaus Chancen.
Ja. Wenn der Stadtpräsident werdet von Nidau, wie soll sich Nidau verändern?
Ja, Nidau steht jetzt, glaube ich, momentan ein bisschen an einem Scheidenweg oder auch vielleicht ein Paradigmenwechsel. Nach dem negativen Entscheid von Aglolac, wo doch die ganze Gemeinde auf Verwaltung gekämpft hat nach 12 Jahren und der Entscheid negativ ist, nie gespürt, wie es so ein bisschen wie ein Tristesse ist. Ja, so die Frage ist, und ich glaube, jetzt haben wir die Zeit auch gebraucht, für aufzuzeigen, wo Nidau Chancen hat. Nidau ist eine wunderbare Stadt, Städtli. Also, aber wir haben natürlich auch gewisse Möglichkeiten, wo wir jetzt genau wissen, das können wir machen in Zukunft, das ist wichtig. Und vor allem werde ich gestalten und nicht verwalten.
Ja, ihr habt Aglolac angesprochen, da gibt es ja wirklich ganz viel Land, wo jetzt eigentlich eben wie nichts stattfindet oder immer nicht viel oder nicht immer. Wenn es nach euch würde gehen, was würde man jetzt dort machen?
Ja, ich denke, die wichtigste Erkenntnis ist, dass ich glaube, die Bevölkerung jetzt in Nidau oder auch in Biel, weil ja 2/3 vom Land gehört Biel, solche Grossprojekte eigentlich nicht wette. Handherum muss man und sollte man eine Entwicklung machen, und da stellt mir einfach die Frage, oder was macht man in einer Phase jetzt in den nächsten 10 Jahren mit so einem Terrain, mit Nutzungsmöglichkeiten, wo ich sage, es sind eine Art wie eine Zwischennutzung, also so wie im Prinzip auch das Dispo. Mhm. Und gleichzeitig parallel doch eine städtebauliche Entwicklung gemacht, wo man Bio im Boot muss haben. Aber klar, natürlich ausgerichtet auf die finanzielle Situation. Ist ganz klar, für uns ist die letzte grosse Baureserve, wo wir Steuerzahler können hinlocken und wo, glaube ich, ein Gebiet wäre, das sehr interessant wird sein.
Ihr seid jemand, der sich sehr fest mit Kreislaufwirtschaft befasst. Ihr findet, hey, wir müssen eigentlich in der Zukunft dort an, und vielleicht für die Leute, die sich jetzt noch nicht so mit hey befasst, Kreislaufwirtschaft heisst eigentlich, dass man das, was man hat, immer wieder braucht, vielleicht auch in anderen Formen, und das, was er abspringt davon, eben auch wieder braucht, also dass es weniger, eigentlich weniger zum Recyceln gibt, wenn man so will, oder weniger Abfall, oder? Würdet ihr nicht auch quasi zum Epizentrum von der Schweizer Kreislaufwirtschaft machen?
Ja, das habe ich schon vor vier Jahren als Wahlpropaganda gehabt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Man sieht, dass Kreislaufwirtschaft immer noch recht abstrakt ist für viele Leute.
Ja. Eben, man muss es immer noch erklären.
Man muss es immer noch sehr stark erklären. Und ich bin selber dran, schon Kommunikation ist eines von meinem Haupt- und Teilgebiet. Und ich bin gerade dran, wieder an einem Comics machen, wo man niederschwellig erklären kann, was Kreislaufwirtschaft ist, wie wichtig ist, dass es Sachen recycelt werden. Und vor allem geht es auch darum, dass man vor allem viel, viel weniger Rohstoffe braucht. Oder? Ja. Also das ist... auch eben so Aktionen oder auch Gruppen, die Reusine haben, und man sagt, okay, bestehende Gebäude, wie können wir das machen? Das gibt ganz gute Beispiele. Ich bin ja mit 50, habe ich mich entschieden, recht durch die Welt zu reisen. Ich habe alles aufgehört hier, bin mal weg gewesen und bin in Detroit gewesen, bin in Kopenhagen gewesen, bin in Finnland gewesen, bin mehr oder weniger überall städtebauliche Sachen anschauen. Und wie dort Stadtentwicklungen sind. Und das ist extrem spannend. Und das habe ich jetzt zurückgenommen. Aber auch dort geht es eben rein darum, dass man in einer Gesellschaft innen Ressourcen schon. Mm. Und gerade im Bau kann man sehr viel machen. Also dort werden mittlerweile immer noch so, Betonindustrie ist immer noch der drittgrößte nach China und nach der USA der drittgrößte CO2-Verursacher.
Ihr seid jetzt nicht so, also wenn man sagt, wie stellt man sich einen Politiker vor? Den kommt man, glaube ich, nicht zuerst auf das Bild, das ihr habt. Ihr seid sehr ein unkonventioneller Mensch. Denkt ihr, das ist ein Vor- oder ein Nachteil, jetzt, wenn ihr wollt, Präsident werden von Nidau, Mainz Stadtpräsident?
Ja, ich denke, ich kann natürlich auch polarisieren. Und ich weiss, oder, dass vielleicht mein Erscheinungsbild zum Teil auch kontrovers ist. Aber ich muss sagen, ich spiele noch mit dem. Oder? Ja, für mich hat das auch so entschieden. Oder? Ich glaube, das ist... heutzutage auch nicht mehr so wichtig. Wenn ich sehe, mit jungen Kunstgewerbestudentinnen und Studenten kann ich lifestyle-mässig gut mithalten.
Das ist für mich
schon sehr gut. Ich gebe mir sogar Komplimente, oder? Und ich glaube, es spielt eigentlich keine Rolle, wie man angelegt ist oder wie man daherkommt. Ich glaube, es geht darum, welche Arbeit das man macht, wie glaubwürdig das man ist. Und das ist entscheidender.
Warum seid ihr eigentlich nicht parteilos? Oder anders gefragt, warum die GLP?
Ich habe mir das überlegt, oder? Als ich vier, fünf Jahren wieder in die Politik zurück wollte. Aber GLP ist mir eigentlich immer sehr, sehr nah gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, als es jetzt GLP gibt, bin ich ein GLP-Wähler. Ja, dann zumal im Stadtrat in Biel. Solche Politik probiert zu machen.
Mhm. Also, ja. Ein paar Jahre zu früh.
Mhm. Also grundsätzlich. Und, aber ich bin dann als junger Mensch ein bisschen moralisch fast ein bisschen kaputt gegangen dran. Weil ich habe zum Teil abgestimmt mit den Bürgerlichen. Dann haben wir die Linken zusammengeschissen am Morgen. Dann ist es auch keine Nattel gegeben. Dann haben sie mir aufs Festnetz angelötet. Und ja, wenn ich mit der Linken abgestimmt habe, haben wir die Bürgerlichen ein bisschen zusammengeschissen. Aber ich habe das dann ausbedingt, dass ich eine absolute Narrenfreiheit habe. Weil für mich ist dann schon klar gewesen, dass ich natürlich in sozialen Fragen, Kulturfragen stark eher links tendieren, aber auch als Gewerbler oder als Unternehmer, auch von der Familiengeschichte her ganz klar bürgerlich.
Mhm. Bürgerliche FDP, Halte. Oder?
FDP, mhm, FDP, ja. Genau, ja. Und ich bin nicht mal gewählt worden, ich bin nominiert worden. Das ist auch noch, wie die Jungfrau zum Kind kommen in Politik. Aber ich muss sagen, die Erfahrungen werde ich nie missen. Und heute fühle ich mich sehr, sehr wohl.
Wenn man euch beobachtet, habe ich das Gefühl, ihr habt recht einen starken moralischen Kompass. Also, ihr habt es vorhin gesagt, in sozialen Fragen tut ihr euch wirklich eher links positionieren. Also auch, es klingt jetzt ein bisschen abgelutscht, aber es ist halt so, Schwachen eine Stimme geben, denen, die vielleicht unsichtbar sind, die man nicht so sieht, die man vielleicht auch nicht so will sehen. Ihr habt noch auch sehr stark gemacht. Ihr habt quasi gegen die eigenen Kollegen dann im Gremium, in der Regierung in Nidau, hat er eine Anzeige eingereicht, weil man wollte ein Bootshaus räumen, wo ja ein Mensch, der inzwischen leider vor kurzem ist gestorben, hat gelebt, hat wollte abreissen. Und ist ne, also, wie macht man das, dass man so wie dem Inneren wirklich so konsequent folgt und sagt, das ist für mich nicht richtig und das geht eigentlich über die Funktion, die ich habe?
Ja, ich denke, das ist so ein bisschen, sage ich immer, die Zukunft kommt von Herkunft, oder? Das ist so ein bisschen, natürlich mein Elternhaus, eine wunderbare Kindheit genossen mit meinem Bruder zusammen und das ist, für unsere Familie ist es immer klar gewesen. Mein Vater hat immer gesagt, engagiert in Vereinen. Wir haben es enorm mit Vereinen engagiert. Das bringt zusammen mehr aus Fernsehen schauen oder ein schönes Auto. Und da hat er recht gehabt, oder? Und ich glaube, für mich ist das wichtig. Natürlich auch Demokratie in sich selber, oder? Ist eigentlich von meiner Auffassung her, oder? Eine gute Demokratie hilft vor allem den Schwachen, oder? Mhm. Und nicht der Elite. Also, das ist auch wichtig, oder, dass man denen zuhört. Aber das ist eigentlich der Grundfehler von unserer Demokratie, von jeder Demokratie. Und nach diesem Kompass tue ich mich halten. Und in dem Moment, wenn ich merke, ich verstehe, dass manchmal schon institutionelle Sachen, oder? Auch gewisse, ja, jetzt geht es mit dem Johannes Furger, oder ein Kutz, der wirklich aneckt, was sehr schwierig ist, wo eigentlich wird die Ruhe gelassen werden, dass auch behördliche Instanzen dort ans Limit kommen, oder? Ja. Aber ich glaube, irgendwie gibt es eine Lösung, oder? Und für die kämpfe ich und ich glaube, das ist, ich bin so gebaut, ich kann gar nicht anders.
Mhm. Ihr habt euer Elternhaus angesprochen. Was habt ihr für Eltern gehabt?
Ah ja, die besten Eltern gehabt, die man sich wünschen kann. Ich muss sagen, meine Eltern waren in den 60er Jahren schon 40 gewesen, also relativ alte Eltern gehabt, in Anführungszeichen, in den 70er, 80er Jahren. Aber ja, natürlich meine Mutter, die für die Familie stand, die unglaublich bauernschlau war, die amüsant war und uns hat machen und der Vater genau gleich. Also alle Sportarten, mein Vater war enorm sportbegeistert gewesen. Geschichtlich auch sehr interessiert, auch politisch interessiert. Und dann hat uns das auf den Weg mitgegeben, Brüder und mir. Und da bin ich unendlich dankbar.
Mhm. Cataruzza ist ein italienischer Name. Habt ihr italienische Vorfahren?
Haben wir, ja. Also wir kommen ursprünglich, mein Urgroßvater ist in die Schweiz gekommen. Mhm. Rund um 1880 kommen.
Also früh, hä?
Früh, mhm. Also die erste Welle Italiener, die man geholt hat, aus Aurunzo, das ist in der Nähe vor Cortina d'Ampezzo, also eigentlich bin ich Südtiroler, genau.
Und widerständig eben, oder?
Widerständig, genau, also die können bügeln und so. Und mein Urgroßvater hat als Dreier in Schaffhausen gearbeitet und hat relativ jung Metallsplitter ins Auge bekommen und ist an Starkampf gestorben. Ja, das ist mein Grossvater als Halbwaise unter ärmstlichen Bedingungen in Fürthalen bis Schaffhausen, also gerade im Monatunger aufgewachsen. Und der hat dann mal ein Kind gerettet aus dem Rhein raus und hat nachher das Glück gehabt, dass der Mann dort bei der IWC war und dann sind wir nach Cataruzza zu einer Uhrmacherfamilie geworden.
Ah.
Das ist mein Grossvater war Uhrmachermeister und mein Vater war Uhrmachermeister, der hat dann gewechselt zum Augenoptiker. Aber ich bin jetzt spannend. Ein bisschen zurückgekommen, wieder in die Uhrmacherbranche als Werber. Mhm. Und ja, das sind auch schön, so schliessen sich Kreisläufe.
Und das Engagement, eben, ihr habt gesagt, das ist von daheim gekommen, eben auch das Politische, hat man dann hier am Tisch zusammen geredet über das?
Ja, ja, ich weiss, also mein Vater hat, es ist diskutiert worden. Ich glaube, das war noch ganz anders gewesen, oder? Weil die Medienlandschaft natürlich ganz anders hat ausgesehen. Wir hatten ein bisschen Tagesshow gehabt und Tageszeitung. Aber das Interesse war da gewesen, auch historisch, oder? Und mein Vater ist ja auch in Dayingen aufgewachsen, also gerade an der Grenze zu Deutschland. Und er hat als junger Mann und als Jugendlicher den Zweiten Weltkrieg erlebt, oder? Ja. Und ist auch bombardiert worden von den Amerikanern. Mhm. Und ja, das ist immer so ein wichtiges Thema gewesen. Und das andere, wo ich eigentlich politisiert bin, war mein Klassenlehrer, der Max Gribi. aus Lys, Gemeindepräsident FDP Lys, und da hat jede 8. und 9. Klasse hinten zu führen, sie zum Majors- und das Proportsystem müssen auswendig können. Wir dürfen eigene Parteien dürfen machen.
Und ihr habt eine gegründet, oder?
Wir haben eine gegründet, genau, die heissen Lehm für jeden, aus Mathe-Englisch, Brot für jeden, Abschaffung vom Militärdienst, gratis kiffen und ich weiss noch, sehen wir noch, Sport für alle, also.
Ja. Und die ist angekommen, die Partei?
Die ist angekommen, ja, ich bin gewählt worden, ich bin als Präsident gewählt worden.
Eben, das ist ein gutes Omen. Lehm für alle.
Lehm für alle.
Merci vielmals für die Erinnerungen. Wir kommen schon zum ersten Lied. All meine Gäste nehmen ja drei Lieder mit, die etwas bedeuten oder was sie einfach schön finden oder die ja sonst gefallen. Frank Zappa, Bobby Brown, warum?
Ja, das ist ein Lied, das wir seit begleitet, oder? Es ist eine wahnsinnige Geschichte von Bobby Brown. Es ist auch so der Widerstandskampf gegen die amerikanischen Etablissement. Und das ist ein Lied, das mich ja, seit langem begleitet.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast. My teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Yeah. She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Yeah, I knew you'd be surprised.
Das ist der Klartext heute mit dem Beat Gattaruzza, ehemaliger Spitzen-Eishockey-Spieler, Politiker, Künstler. Was kann man noch sagen? Lebenskünstler?
Lebenskünstler, alles, ja.
Ihr seid eben vielen sicher noch bekannt als Eishockey-Spieler. Ihr seid lange Jahre und erfolgreiche Jahre beim EHC Biel gewesen, also in der höchsten Liga dann und wirklich mit einer sehr erfolgreichen, schon fast legendären Mannschaft. Was hat euch das Eishockey gegeben für das Leben?
Das ISOK hat mir extrem viel gegeben. Ich denke, wir lernen dort zusammen als Team zusammen zu arbeiten, auch in schweren Zeiten wie auch in schönen Zeiten. Mm. Wir lernen verlieren, wir lernen mal zu Boden zu gehen, aber wir stehen gerade wieder auf. Das war eine ganz gute Lebensschule als junger Mann und hat natürlich enorm Spass gegeben. Andererseits eben auch grundsätzlich, ja, auch so ein bisschen an Grenzen kommen vom Körperlichen.
Mhm.
Schauen, wie reagiert der Körper, wie ist, die Leistungskurve von deinem Körper. Und das sind alles so Erfahrungswerte, die ich nicht messen
will. Ja. Ihr seid Verteidiger gewesen und ihr seid recht bekannt dafür gewesen, dass ihr nicht Angst gehabt vor Körperkontakt, wenn man das mal so sagen kann.
Ja, oder ich habe immer Schiss-Job bekommen, oder? Weil man hat's. Nein, ich bin ein begnadeter Läufer gesehen, hat schlechtes.
Sehr schnell, oder?
Sehr schnell, sehr agil, ich konnte sehr gut Spiel lesen. Hilft mir manchmal zur Politik.
Mhm.
Und, habe eigentlich nicht Angst gehabt, für die Mannschaft zu spielen, oder? Ich bin so ein typischer Indianer gesehen, nicht der absolut Top-Spitzenspieler. Aber ja, jede Position können, oder jede Aufgabe, die mir auferlegt ist, habe ich probiert, so gut zu lösen, wie es nochmal möglich ist.
Ist nicht Eishockey etwas, wo man sich ja, ihr habt vorhin gesagt, man muss sich schon mal in einem Team einordnen, aber schlussendlich muss man dann auch eigentlich das machen, was der Coach sagt, wenn man das ernst nimmt, ist nicht das leicht gefallen?
Ja, absolut, oder? Ich glaube, das ist, das Wichtigste als Spieler, oder? Also, ich komme nicht an die Spitze hin, wenn ihr nicht bereit seid, mit 20, 30 verschiedenen Charakteren, wenn der Teil Vollidiot findet, oder? Mhm. Aber wenn der Trainer sagt, am Abend mit diesen drei Vollidioten spielst du jetzt zusammen.
In der Linie.
In der Linie. Wenn du nicht bereit bist, für das Team machen, dann funktioniert es nicht.
Was hat euch nicht so gefallen im Eishockey?
Ja, eigentlich nichts. Mhm. Also, das ist für mich, oder wenn man so, 20 ist oder 19, voll Testosteron und wir haben das Gefühl, wir können die ganze Welt glücklich machen oder ich weiss nicht was alles. Dann hat man so viel Energie, das fällt dem gar nicht ein. Es ist ein bisschen zu meiner Zeit zum Glück, oder ist es möglich gewesen, dass wir nebendran eine Lehre können machen, wir nebendran können studieren, was man hat wollen, noch so knapp, oder? Das ist einfach heute nicht möglich und für das bin ich dankbar, oder? Heute ist wirklich enorm professionalisiert worden, dann ist es relativ schwierig für die jungen Menschen, die so in diesem Spitzensport sind, und nebendran etwas sinnstiftend zu machen, wo sie später auch Freude dran haben.
Ich stelle mir das noch relativ speziell vor, wenn man ein junger Mann ist und dann, oder, also ich meine, fast alle Mädchen, die an Eishockey-Match sind, sind irgendwie in einen Spieler verliebt gewesen. Da war mal der Schwarm von vielen. Wie geht man mit dem um? Du bist auf dem Eis, du bist so der Siebensieg, dann kommst du raus nach dem Match, dann warten sie vor der Garderobe, du gehst in den Ausgang, ins Tief oder wo immer und alle kennen dich. Also ja, wie geht man mit dem um?
Ja, ich glaube, das ist jedem selber so ein bisschen persönlich. Also natürlich, muss ich ehrlich sagen, das ein bisschen genossen, oder? Das ist natürlich schön, oder? Wenn man begehrt wird, oder?
Mhm.
Und andererseits bin ich aber auch überfordert gewesen.
Ja.
Weil das ist, also ja wirklich mal, ja, heute würde man dem zum Teil Stalking sagen, oder? Also ich habe das selber mal bei mir erlebt. Und dann bist völlig überfordert, oder? Du bist nicht vorbereitet auf das. Und, aber ich glaube, die Zeiten sind dann ganz anders gesehen als heute. Also, es ist die Kommunikation, sie angeschliffen.
Ja. Es hat noch keine Smartphones
gegeben. Und es ist schon irgendwie noch fast ein bisschen romantischer gesehen als zum Teil heute, oder? Das ist, als Sportler extrem in der Öffentlichkeit steht.
Ja.
Das haben wir nicht gehabt, oder? Wir haben unsere Anonymität gehabt. Nach dem Match ist das, haben wir uns ja noch mit denen gehabt, die heute Sportler nicht mehr haben.
Gibt es eigentlich irgendeine Person, einen Spieler oder einen Trainer, der euch wirklich hat geprägt als Eishockey-Spieler? Oder als Mensch?
Ja, als Mensch, der Oli Anken, ganz sicher, einen wertvollen Freund bekommen, wo ich nach der Lehre am Samstag, um 4 Uhr, halbe, bevor wir auf die Eisbahn sind, zu ihm bin ich hingelaufen. Maria hat mir ein Sandwich gemacht.
Seine Frau,
genau. Und dann sind wir immer noch ein bisschen Autogramm behandelt mit den Kindern und nachher sind wir dann am Match. Und das ist eine wunderbare Freundschaft, die sie da hat. Und als Trainer hat mich wirklich beeindruckt, ist der Björn Kinding, der ein begnadeter Ausbildner war, sehr guter Strateg, auch menschlich, auch sehr interessiert an anderen Sachen, als nur ein Eishockey. Ich glaube, die zwei haben mich bei mir sehr prägt.
menschlich auch an anderem interessiert, als nur an Eishockey. Da gibt es eben die, die wirklich nur Eishockey im Kopf haben. Dann gibt es eben die anderen, wie zum Beispiel dir, die eben auch noch eine Ausbildung gemacht in dieser Zeit, als Augenoptiker. Ist das für euch auch immer so ein bisschen gewesen, hey, ich muss mir auch die innere Freiheit bewahren, dass ich auch etwas habe, wenn das nicht funktioniert?
Ja, das ist zu dieser Zeit einfach normal gewesen, oder? Das hat jeder junge Mann hat, dann gewusst, oder irgendwie. Also, es sind nicht die Salär gewesen, oder? Also, ja. Nicht können etwas auf die Seite tun, sagen, jetzt bin ich mit 30 pensioniert. Und das ist dann so absolut normal gewesen. Man mich erinnern, ich bin, die Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada gespielt, und bin eingeladen worden ins Fernsehstudio, weil ich ein bisschen Französisch auch können und so. Und, dann haben sie mich gefragt, oder, was ich, ja, wo ich spiele, bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt eben heim, jetzt eine Lehrabschlussprüfung, oder, ich arbeite noch 40 Stunden in der Woche neben mir, so, okay, die haben es nicht geglaubt, oder. Die haben es nicht, oder, das ist, eine
andere Welt.
Andere Welt, oder, und, es war eine andere Zeit gewesen, oder, und, aber ich glaube, es ist, ich glaube, also man merkt heute, also die Spieler in der Schweiz sind noch gerade junge, also sei es im Fußball und im Handball oder überall auch im Einzelsport, oder der Staat hat jetzt auch reagiert drauf, oder also es hat schon mal angefangen mit der Sportler-RS, es hat nachher weiter, oder also eben das Militär eigentlich,
ja, Schule, oder?
Oder auch Schule, Jugend- und Sportschulen, ja, genau, ja. Firmen, wo
entgegenkommen,
Donatoren, wo wo die jungen Menschen in die Lehre nehmen, ja, oder auch Schule. Also ich glaube, da macht die Schweiz jetzt sehr viel und ich glaube, die Spieler merken das auch.
Es hat eine Zeit gegeben, in der der EHC Biel starke finanzielle Schwierigkeiten hatte. Das war auch in der Zeit, in der ihr auch noch aktiv war, wo die Spieler zum Teil auf ihre Löhne warten. Und dort habt ihr auch noch einmal durch eine Leaderrolle übernommen, Verantwortung übernommen und gesagt, ich bin jetzt der Sprecher für die Interessen der Spieler, zusammen auch noch mit anderen. Ich glaube, der Thomas Burillo war dort auch noch dabei, gewesen, wo der wirklich auch mit den Clubverantwortlichen sind angesessen und so. Auch dort wieder, oder? Also, wie ansprechen, was nicht funktioniert und dann anstehen und schauen, was passiert?
Ja, das ist, ich denke, oder, der Club hat mir sehr viel gegeben und das ist natürlich auch enttäuschend, oder, wenn man sieht, dass plötzlich in der Chefetage niemand mehr rum ist und ja, einfach das Schiff tut verloren. Ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich im Stadtrat war. Dann habe ich mit dem Hans Stöckli haben wir das mal so ein bisschen besprochen und dann noch mit dem Arbeitsamt bin ich in Kontakt getreten.
Ja.
Und mit Thomas Burillo, der ist dann gerade Wirtschaft studiert. Und ja, da haben wir das müssen in die Hänge nehmen, oder? Und das ist dann ein bisschen, über Weihnachten, Neujahr haben wir das mal alles zusammengedreht und dann haben wir einfach gemerkt, dass schon allein Sozialleistungen rund 300.000, 400.000 Franken fehlen.
Hey, was macht man da? Also wenn ihr das seht, was macht ihr?
Ja, also das ist natürlich, oder, es ist sehr schwierig, oder? Es ist, das spielt um einen Abstieg auf dem Eis und gleichzeitig probieren wir noch schauen, was überhaupt das Gesamtbild machen, wie die finanziell und wer noch könnte verantwortlich sein. Aber man muss dann irgendwie eine Strategie machen, oder? Und ich habe probiert dann auch zusammen mit dem Thomas Burillo und oder Beat Howald, wo wir als Anwalt organisiert haben, haben wir probiert, wie eine Strategie zu machen, oder? Und wir haben dann herausgefunden, oder, dass wir eigentlich eine Insolvenzentschädigung bekommen können. Das heisst, wie der Giovanni auf dem Bau, der die ganze Zeit Arbeitslosenversicherung zahlt, bis zu einer maximalen Summe, oder, dass wir noch gezahlt werden, oder, durch die Kasse. Und so habe ich den Spielern dann den Vorschlag machen können, schaut, wahrscheinlich sieht es so aus. Entweder, ja, spielen wir noch weiter, oder können wir noch die Arbeitslosenentschädigung über, oder wahrscheinlich ist Konkurs, oder können wir eben gar nicht über.
Ja.
Und dann hat sich dann auch eigentlich die heutigen Donatoren heute eine Gruppe gebildet, oder, die dann auf den Plan ist gekommen und die haben sich dann extrem engagiert.
Wenn ihr heute auf den Club schaut, jetzt, wie er jetzt aufgestellt ist, wie er jetzt organisiert ist und gemanagt und wie er unterwegs ist, denkt ihr da manchmal nicht, hey, das ist eigentlich hure cool, oder, wie es jetzt läuft?
Sensationell. Also, die Donatorenvereinigung, wo ich da hier im Mikrofon sage, dass einer von den Mitbegründern mein Papa war, mein Vater, und einmalig, oder? Einmalig, das gibt es in der ganzen Schweiz nicht. Mit dem Dino Steinegger, super Sportchef, wo ich noch mit dem dürfen spielen.
Geht viel an die Matchen?
Ich gehe nicht mehr so viel an die Matchen wie früher. Ich war früher auch Donator gewesen. Aber dann, als ich dann reisen ging, habe ich dann so ein bisschen aufgehört. Aber ich bin immer noch so ein bisschen im Stadion drin. Aber es ist grandios, oder? Ich denke, der Club macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Guido Pfosi, den ich mit ihm gespielt habe, wo man Schweizer Meistertitel gespielt hat, das ist, und natürlich auch die Infrastruktur, die wir jetzt haben.
Oder im alten Stadion jetzt noch so Moos an der Decke.
Genau, sie müssen das Netz spannen, weil mal die Decke ist runtergekommen. Ja. Das ist aber keine Schlag geworden, zum Glück.
Zum Glück, genau. Ihr habt eure Reise angesprochen, über das reden wir gleich. Zuerst aber zum zweiten Lied schon. «You gotta fight for your right to party» von den Beastie Boys.
Genau, ich bin ein grosser Hip-Hop-Fan, grosser New York-Fan. Und früher haben die Spieler vor dem Goal alle sich versammelt und haben so einen Kriegsruf gemacht, oder? Und ich bin dann gekommen, zusammen mit dem Joel Aeschlimann, und haben gesagt, wir haben einen Song. «We gotta fight for your right!» Und alle anderen, «To party!» Das ist jetzt zur Zeit von Dupont und Poulet und Sengra.
Lassen wir drei.
Yeah! Kick it! You wake up late for school, man, you don't wanna go. You're after my blood.
Das ist der Klartext heute mit dem Beat Cataruzza, Eishockey-Spieler, Künstler, Politiker, Eventorganisator und Kandidat für das Nidauer Stadtpräsidium. Beat Cataruzza, vor den Beastie Boys hat er gesagt, ihr liebt New York. Und ihr seid ein sehr junger Mann. Ich glaube, mit 16 oder 18 hat euch eure Gotte, die in New York wohnt, eingeladen, dass ihr geht. Und dann hat er zum ersten Mal die Stadt gesehen. Und ich glaube, das war so eine Liebe, die nie aufgehört. Richtig?
Genau, das ist, hat mir wirklich, unglaublich prägt, die erste Reise auf New York.
Gotte Frida,
genau. Das war die Schwester vom Vater. Mhm. Die war zwei Jahre in London. Und er hat sie, zwei Jahre später ist sie auf New York emigriert, in den 50er Jahren.
Ja.
Und was das Verrückte ist, vier Häuser weiter, ist Mark Zuckerberg aufgewachsen.
Also, ist das wahr?
Das ist wahr. Ich bin der Nachbar, wo Frida ist gestorben, hat die Brüder und ich jetzt das Haus geerbt und ich bin auch mit dem, lustigerweise mit dem Reto Berci, Quickline-Erfinder, Netrix, haben wir den Film über den Zuckerberg geschaut und nachher bin ich ins Atelier und gedacht, was machen dem seine Eltern, dem Zuckerberg, was sind die, und dann nicht herausgefunden, dass die drei, vier Häuser nebendran gewohnt haben.
Interessant.
Also ich war mal Nachbar vom Mark Zuckerberg.
Ja, und ich glaube, die Welt interessiert mich ja sowieso auch, oder? Also so die Tech-Welt, also Google und Meta und alles das, das ist etwas, was mich schon noch fasziniert.
Ja, das ist natürlich, oder? Das ist, ich glaube, ich habe Grafik-Fachklasse gemacht, wo du gerade der Wandel ist gekommen, wo der Computer ist reingekommen. Und da ich schon ein bisschen Hockey gespielt habe, ein bisschen Geld verdient habe, habe ich dann irgendwie im zweiten Fachklasse habe ich mir einen Mac gekauft für etwa 6'000 Franken.
Ja, dann zumal.
Ja, 4 Megabyte Speicher, 40 Megabyte Festplatten. Oder? Mhm. Wenn ich einen Photoshop-Klick gemacht habe, habe ich 3 Stunden ins Training können, ist immer noch nicht passiert. Aber das hat mich einfach immer fasziniert, oder? Auch diese Welt. Und nachher auch mit dem Reto Berci und in Lisby aufgewachsen, er, der in diesem Gebiet innen ist gesehen und eine grosse Freundschaft besteht, habe mich immer für das interessiert.
Jetzt ist ja so, die Entwicklung, die technologische ist rasant, oder? Und künstliche Intelligenz, das wird in den nächsten, sagen, Monaten und Jahren wirklich noch sich quasi multiplizieren. Ich habe mal einen Vortrag gehört von jemandem, der gesagt hat, es ist wie so eine Pfanne mit Popcorn, wo mal 2, 3 Platz und dann plötzlich macht und dann ist die Pfanne voll. Ihr seid ein kreativer Mensch. Seid ihr jetzt eher, fürchtet ihr die Entwicklung oder findet ihr, hey, das ist auch eine Chance?
Nein, das mit dem Popcorn finde ich eine ganz schöne Metapher.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, dass eben Kontrolle, wenn der wirklich das Popcorn überall hingeht und der Empfänger vom einzelnen Popcorn, oder, wenn das dann nicht mehr kontrollierbar ist, dann habe ich das Gefühl, das kann zu einer Schwierigkeit werden. Ich finde es sehr interessant. Ich mache sehr viel Recherche, jetzt auch gerade mit den KI-Tools, weil das eigentlich um meinen Beruf innen sehr wichtig ist. Also ich spreche jetzt zum Beispiel Animation an. Ja, früher, wenn ich Comics oder animiert habe, Zeichnung gemacht und wie man es kennt vom Daumenkino, oder? Und heute gibt es Programm, da tue ich eine Figur rein, ich tue textmässig, sage, ich hätte gerne die Bewegung und also 12 Sekunden später.
Also eben, es ist eure Kreation, aber mit einem Werkzeug.
Das ist ja so, quasi, oder? Also, ja. Das tut nie, es wird nie als Basis. Ich sage immer, oder, wir müssten eigentlich, anstatt einer Rekrutenschule, sollten wir eigentlich ein Vorkursjahr machen, mit 15, 16, ein Jahr lang, eine Art soziales Jahr machen, wo man etwas für die Allgemeinheit macht, aber man lernt ein bisschen zeichnen, man lernt sich selber kennen, man macht einen Allgemeindienst und probiert mal so ein bisschen Kreativität auszuleben.
Und beide Geschlechter wären
beide Geschlechter? Mhm. Ja, nein, logisch. Ja, logisch. Mhm. Lustigerweise bin ich ja, habe ich 2 Berufe, also Augenoptiker und Grafiker, und das ist eigentlich seit 30 Jahren ist das schon ausgeglichen.
Ja.
Also das, ich kenne nichts anderes, oder?
Mhm. Ja, genau.
Ja, oder? Das ist,
ja,
das ist der Frauenanteil,
ja,
ist immer eigentlich fast ja, gleich gesehen.
Ihr seid vor ein paar Jahren lang auf Reisen, 2 Jahre. Und ich habe das so aus der Distanz ein bisschen mitbekommen und ich habe das Gefühl gehabt, als ihr zurückgekommen seid, recht verändert gewesen. Die Reise war, glaube ich, wirklich einschneidend gewesen. Wo seid ihr überall gewesen?
Ja, es war einschneidend gewesen, oder?
USA,
Mexiko, sehr viele Orte in Europa, auch Kanada. Also, ja, ich habe natürlich, das erste Ziel war, ja, ich bin total Fan von Landart. Das ist Kunst, die in der Landschaft ist. Und Donald Judd, das ist so ein amerikanischer New Yorker Künstler, der in Mexiko einen alten Flugplatz hat gekauft und dort seine Kunst macht. Das habe ich unbedingt mal einmal gesehen im Leben. Und, ja, und dann bin ich dort die Sachen anschauen und noch mehr Lust bekommen, weil ich auch grundsätzlich nicht als junger Mann mit dem Eishockey und einer Familie, einer Agentur habe ich nie länger als 2 Wochen irgendwo mal unterwegs sein. Und das, wo die Kinder erwachsen waren, habe ich nicht mehr das geleistet. Und das war wirklich unglaublich inspirierend gewesen.
Eben, dort seid ihr auch inspiriert worden für das Teamspiel. Ihr seid in Detroit gewesen und habt gesehen, wie dort die Leute auf Eigeninitiative irgendwie Gebäude, die nicht mehr gebraucht werden aus der Autoindustrie, umnützen und hat dann die Idee zurück in die Schweiz auf Biel, auf Nidau genommen.
Genau, ja. Nee, es ist faszinierend, oder? Detroit ist ja grundsätzlich Konkurs gegangen. Die haben selber entschieden, wir gehen jetzt Konkurs. Also, ein bisschen die Frage von Dekonstruktion und Konstruktion. Aber eben auch gemerkt, oder? Also, wir haben die Mittel gar nicht und wir arbeiten mit dem, was wir haben. Und ich habe dort wirklich verrückte Sachen gesehen, die auch architektonisch sehr spannend sind, aber auch gesellschaftlich, soziogesellschaftlich. Also eine Art Kommunen, die sich entwickeln, bis und mit zum Teil auch Kinder selber ausbilden, weil sie mit dem amerikanischen System auch nicht so zufrieden sind.
Also Homeschooling.
Homeschooling. Man muss natürlich wissen, eben die, das ganze Strassenzug, Häuser, oder, die mit der Subprime-Krise einfach leer gestanden sind und für ein paar tausend Franken hat man die können kaufen.
Ja.
Und es ist noch interessant, oder, wie man die, wie dort jetzt etwas entsteht, wo New Yorker Künstler, weil sie in New York praktisch nicht mehr finden, zu einem anständigen Preis, durch den Sommer, durch, bis in Spätherbst rein auf die Detroit gehen. Und dort hat es Fabriken, 4-mal Grösse vom Dispo für 3-mal nichts.
Ja. Ist eigentlich das Dispo jetzt so, wie ihr es habt erträumt?
Ja. Also, es ist eine extrem harte Arbeit. Ich habe noch nie so viel gearbeitet in meinem Leben wie jetzt. Aber es macht enorm Spass und für uns ist wichtig, dass wir, es ist ständig in Transition. Das Dispo ist nie fertig und ist offen für alle. Es ist nicht elitär, nicht exklusiv. Mhm. Und wir sind immer noch im Prozess drin. Also wir sind immer noch im Prozess drin und es ist enorm spannend und das Schönste sind eigentlich Begegnungen, die ich durch den Tag habe. Plötzlich ein paar Leute reinkommen, die fasziniert sind, die einen Sinn erklären. Und das macht sehr Freude.
Mhm. Man hat fast ein bisschen den Eindruck, oder, ihr seid aus einer Familie rausgekommen, eben Mutter, Vater, FDP, man hat sich immer für das Allgemeinwohl engagiert. Dann hat er Eishockey gespielt, das ist auch nicht unbedingt eine Sportart, wo jetzt ganz viele Migranten würden spielen. Also, dann hat er Augenoptiker gelernt, du seid an der Kunstgewerbeschule, hat eure Agentur gegründet und dann seid ihr auf Reise und jetzt macht ihr das. Man hat wie so das Gefühl, das ganze Leben lang hat er wie Schicht um Schicht irgendwie abgelegt von dem, wo man vielleicht man sagt, man sollte sein und ehrlich, ja, so ein bisschen Schichten abgelegt. Oder ist das jetzt überinterpretiert?
Ich habe es noch nie so gehört. Es ist noch schön. Ja, es ist ja wie eine Feuerwerkskugel.
Ja, der hat ja gerne Feuerwerk.
Ja, gerne Feuerwerk, genau. Und dort hat es auch die verschiedenen Kartonschichten. Und wenn das detoniert, oder, dann kommt die erste Schicht, die zweite. Es geht natürlich viel schneller als jetzt meine Bau 60 Jahre. Aber es ist schon Schicht und Schicht, die plötzlich sichtbar wird.
Mhm.
Und das hat er super schön beschrieben. Es ist so, ich bin einfach sehr, sehr interessiert in vielen Sachen und ich will da umsetzen. Also ich kann nicht warten, ich bin ungeduldig und dann muss ich es irgendwann machen. Und ich glaube, das ist für mich persönlich sehr wichtig, Sachen auch dürfen oder können ausprobieren.
Schauen wir in die Zukunft, jetzt eben irgendwann ist mal der Wahlkampf oder, für das Stadtpräsidium von Nidau. Aber sonst noch, was wollt ihr sonst eigentlich noch so anpacken, Beat Gattaruzza?
Also eben, jetzt ist noch eine politische Phase, oder? Und ich denke, so vier Jahre, sicher noch Politik, fünf Jahre jetzt mit dem Grossrat zusammen. Mhm. Und mein Grosstraum ist, von hier auf Japan mit einem Fahrzeug fahren.
Okay, mit genau. Was für einem Fahrzeug?
Ja, das wäre auch sicher irgend so ein Geländewägeli. Und ich möchte dann eigentlich überplant, wäre eigentlich ja, unterdurch, Türkei, Usbekistan, oben über Russland. Ich möchte gerne mal Wüste Kobe sehen. Mhm. Und dann auf Südkorea, von Vladivostok auf Südkorea, und dann vom Winter, Winter in Japan rein. Und nachher bis runter in Süden auf Okinawa.
Also, ihr habt noch viel vor.
Ich habe noch viel vor, ja.
Wir kommen zum letzten Lied. Das ist «Je t'aime, moi non plus» vom Serge Gainsbourg, natürlich mit der Jane Birkin. Warum?
Es ist eine wunderbare Liebeshymne. Und in einer Region, die zweisprachig ist, wo Kultur, auch die französische Kultur, sowie auch Schweizer Kultur etc. Für viele Deutschschweizer ist das so der Inbegriff von vor allem Frankreich.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Danke für das schöne Gespräch, Bianca Drüsa.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.